Ja, wir wollen ja heute Nachmittag mit der Hilfe des Herrn Jesus über den Römerbrief nachdenken. Und wir haben so daran gedacht, dass wir einen ganz besonderen Schwerpunkt auf die Einheit legen, die uns gezeigt wird in den Kapiteln 4 bis 11. Aber wenn wir tatsächlich in den Römerbrief einsteigen wollen, dann denke ich, geht das nicht, ohne dass wir uns zunächst mal einen Überblick darüber verschaffen, was denn uns in diesem Brief an die Römer überhaupt mitgeteilt wird. Und dann werden wir, denke ich, auch ein klein wenig verstehen, warum dieser Brief ganz am Anfang der Briefe einsortiert worden ist. Er ist ja mit Sicherheit nicht der erste Brief, den uns der Geist Gottes durch den Apostel Paulus hat schreiben lassen. Höchstwahrscheinlich ist der Galaterbrief der erste und älteste Brief, den er geschrieben hat, der Apostel Paulus. Aber doch ist der Römerbrief am Anfang dieser ganzen paulinischen Briefe eingeordnet worden. Und ich denke, das ist mit Recht so geschehen, weil uns einfach in dem Römerbrief Basis, Grundwahrheiten mitgeteilt werden, die wichtig sind für unseren Weg als Menschen über diese Erde mit dem Ziel, in der Ewigkeit einmal bei Gott zu sein. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist der inspirierte Verfasser des Römerbriefes der Apostel Paulus. Und ich möchte diese Person ein wenig vorstellen, damit wir überhaupt eine Idee haben, wer ist das denn, der diesen Brief geschrieben hat. Und ich will anfangen mit einem Zeugnis, das er selber über sich gegeben hat, aus Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22, wie ihr sehen könnt, wenn ihr das Skript habt, die Verse 3 bis 5. Da sagt der Apostel Paulus von sich selber, als er da vor den ganzen Juden in Jerusalem steht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, nämlich in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge der väterlichen Gesetze, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgte bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und sie in Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester mir Zeugnis gibt und die ganze Ältestenschaft, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Also hier haben wir das Zeugnis des Apostel Paulus, dass er selber ein Verfolger der Kirche, ein Verfolger der Versammlung gewesen ist. Er ist tatsächlich in der völligen Überzeugung, Gott einen Dienst zu tun, nach Damaskus gegangen. Das hatte er vorher schon gemacht. In Apostelgeschichte 7 finden wir zum Beispiel, dass Paulus derjenige ist, vor dem die Stephanus steinigen, ihre Kleider niederlegen. Damit sagt der Apostel, bringt der Apostel Paulus zum Ausdruck, dass er mit dieser Tat völlig einverstanden ist. Und der Apostel Paulus konnte auch im ersten Timotheusbrief sagen, dass er alle Zeit mit allem guten Gewissen Gott gedient hat. Stimmt nicht, hat er nicht mal den ersten Timotheusbrief gesagt, sondern in Apostelgeschichte, ich glaube 23, ja. Paulus aber blickte das Synedrium unverwandt an und sprach: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen mein Leben vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Also er war völlig davon überzeugt, Gott einen Dienst zu tun, wenn er diejenigen, die sich Christen nannten, ins Gefängnis brachte. Das ist derjenige, durch den der Geist Gottes uns den Römerbrief schreiben lässt. Also mit dem muss schon eine ganz gewaltige Verwandlung stattgefunden haben. Als nächstes will ich dann lesen Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2. Das ist in diesem Zusammenhang mit der Reise nach Damaskus. Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2. Saulus aber, nach Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubend, ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige fände, die des Weges wären, sowohl Männer als auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Also auch da wieder ganz deutlich das Ziel, die junge entstehende Versammlung, die junge entstehende Kirche zu zerstören. In der völligen Überzeugung, Gott einen Dienst zu tun. Dann noch aus Galater 1. Galater 1, die Verse 13 und 14. Da schreibt auch der Apostel Paulus wieder, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Und dann noch aus dem Philipperbrief aus Kapitel 3. Philipper 3, die Verse 5 und 6. Auch da spricht der Apostel wieder von sich selbst. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Also ein Selbstzeugnis, das er hier wieder ablegt, auf der einen Seite ein Verfolger der Versammlung, auf der anderen Seite alle Zeit ein gutes Gewissen haben, sprich durch sein eigenes Gewissen nicht angeklagt werden. Und wir werden gleich noch sehen, dass Gewissen an und für sich überhaupt nichts Wertneutrales in einem Menschen ist. Und die Gerechtigkeit, die im Gesetz gefunden ist, da ist der Apostel Paulus untadelig. Da kann man ihm überhaupt nichts vorwerfen. Und doch kommt er zu dem Ergebnis, in seinem eigenen Leben und auch dann natürlich in der Belehrung, die wir bekommen, ewig verloren. Ja. Ein Eiferer für Gott, alles für Gott tun, sein eigenes Gewissen klagt ihn nicht an und trotzdem geht er ewig verloren. Dann lese ich noch 1. Timotheus 1, Vers 15. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste bin. Auch wieder eine persönliche Aussage des Apostel Paulus. Und hier das ganz Besondere, dass er nämlich sagt, obwohl er sich selber dieses Zeugnis ausstellen kann, ich habe mit allem guten Gewissen gelebt, obwohl er selber sagen kann, was das Gesetz betrifft, bin ich untadelig gefunden, muss er trotzdem anerkennen, von den Sündern bin ich der Erste. Auch derjenige, dessen eigenes Gewissen ihn nicht anklagt, der braucht ganz einfach einen Erlöser, damit er gerettet werden kann. Das Wort ist gewiss, dass der Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und da sagt der Apostel selbst, davon bin ich der Erste. Dann noch, was das Wort Gottes mit ihm gemacht hat, nochmal aus dem Galaterbrief. Galaterbrief, Kapitel 1. Ich lese eigentlich da weiter, wo ich gerade aufgehört habe, ab Vers 15. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Vorher war er mit Fleisch und Blut zu Rate gegangen. Ja? Hat er ganz genau überlegt, was habe ich denn alle gelernt? Was ist mir denn alle überliefert worden? Und da ist er ein Verfolger der Versammlung, ein Verfolger der Kirche gewesen. Hat tatsächlich auch viele zu Tode gebracht. Und jetzt ist Gott ihm ganz einfach in den Weg getreten. Ja? Und so tritt der Jesus eigentlich jedem Menschen in den Weg und stellt sich jedem Menschen vor und sagt, hör mal, ich will für dich persönlich der Herr und Heiland sein. Genauso wie das bei dem Apostel Paulus der Fall gewesen ist. Vor Damaskus hat ihn ja dieses Licht umstrahlt. Dann fragt er, was soll ich tun, Herr? Dann wird ihm gesagt, geh nach Damaskus und dir wird gesagt, was du tun sollst. Und in Damaskus kommt dann Ananias und der sagt ihm dann, was er tun soll. Ja? Nämlich Buße tun und sich taufen lassen und den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das ist ganz einfach die Botschaft, die Gott für den Apostel Paulus hatte. Auch in Philipper 3 wird das von ihm nochmal bestätigt. Philipper 3, die Verse 7 bis 9. Da sagt der Apostel Paulus, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um deswillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und so weiter. Also, alle diese Dinge, die ihm wirklich wertvoll waren, die für ihn wichtig waren, die dazu führten, dass er in dem Judentum über alle seine Altersgenossen zugenommen hat, man kann sagen, der war da eine echte Nummer, ja? Wenn der da in seinem jugendlichen Alter zu den hohen Priestern gehen konnte und konnte sagen, immer stell mal ein paar Briefe aus, jetzt gehe ich mal da in Damaskus, Damaskus war ja immerhin im Ausland. Und dann wurde er da von den dort ansässigen Juden unterstützt, um die Christen ins Gefängnis zu bringen, um die Christen zu binden und die nach Jerusalem zu bringen. Da gibt er ja was auf. Ne? Der achtet das alles für Schaden und Dreck. Damit er Christum gewinnt. Weil alleine das Ewigkeitswert hat. Und dann noch, warum der Apostel Paulus für uns ganz wichtig ist, aus dem 2. Petrusbrief, da schreibt nämlich der Apostel Petrus über ihn. 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Da schreibt uns der Apostel Petrus, inspiriert durch den Geist Gottes, und er achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Die Aussage, die wir hier haben, ist, der Apostel Paulus, und das ist insgesamt das Zeugnis des Neuen Testamentes, teilt uns, inspiriert durch den Geist Gottes, die christliche Botschaft mit. Nämlich die Botschaft, wie ein Mensch überhaupt gerettet werden kann und in welche Stellung Gott einen Sünder versetzt. Nämlich er rettet ihn, er macht ihn zu seinem Kind, er möchte, dass er im Verständnis wächst zum Sohn. Er wird gerechtfertigt, das ist die Grundlage. Ja, und Gott möchte einfach Gemeinschaft mit ihm haben. Dann schreibt uns der Apostel Petrus hier, genauso diese Schriften des Apostel Paulus, genauso wie auch die übrigen Schriften, die verdrehen die Unwissenden und die Unbefestigten. Ja? Die schnappen sich dann irgendetwas. Ja? Ich habe am Donnerstagabend habe ich noch mit jemandem ein Gespräch gehabt, der hat zu mir gesagt, also er findet das unfair, ja, dass der Jesus leiden musste, weil er ein Sünder ist. Ist doch nicht fair. Er will selbst bezahlen. Ich habe gesagt, du kannst nicht bezahlen. Wenn du und ich bezahlen sollten, gehen wir ewig verloren. Wir können nicht bezahlen. Wir haben kein Lösegeld, das wir geben können. Ist überhaupt nicht da. Ist eindeutig die Lehre der Bibel. Also ich kann mir die Dinge nicht selber stricken. Der war natürlich unwissend, ja, hatte so ein paar Häppchen aus der Bibel, hat er gekannt, irgendwo mal, keine Ahnung, im Religionsunterricht oder sonst wo aufgeschnappt. Und er war auch unbefestigt. Er hat sich so seine eigenen Regeln zurechtgestrickt. Am Schluss des Gespräches ist er dann an einem Punkt gewesen, wo er gesagt hat, naja, er wundert sich schon darüber, dass man nach 2000 Jahren noch über diesen Jesus da aus Bethlehem spricht. Ja? Normalerweise sind Menschen ja in diesem Zeitpunkt lange in diesem Zeitraum lange in Vergessenheit geraten. Also Unwissende und Unbefestigte verdrehen die Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und der Römerbrief bringt uns wirklich die fundamentalen Wahrheiten, die uns so ganz persönlich betreffen. Der geht nicht so sehr in die Ebene hinein, die jetzt unsere Beziehungen untereinander betreffen, obwohl der die natürlich nicht ganz ausschließt. Aber das, was für uns persönlich wichtig ist, das wird uns im Römerbrief mitgeteilt. Und wir gehen da jetzt hin und gucken uns jetzt erstmal an, wer denn überhaupt die Empfänger des Römerbriefes sind. Ist ja immer interessant, wenn ich irgendein Dokument sehe, nicht nur zu wissen, wer ist der Absender, den haben wir jetzt kennengelernt, sondern auch zu sehen, wer ist denn der Empfänger dieses Briefes, den wir da vor uns liegen haben. Empfänger des Briefes sind alle Geliebten Gottes und Heiligen in Rom, nach Römer 1, Vers 7. Und denen wird Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus gewünscht. Also alle Heiligen und Geliebten in Rom. Und dann stellen wir, wenn wir den Brief ganz genau lesen, fest, dass die sich wohl auf 5 Versammlungen in Rom verteilt haben. Also es gab da nicht irgendwie eine zentrale große Kirche oder sonst etwas, sondern die waren verteilt auf insgesamt 5 Versammlungen, wie wir in Römer 16 unschwer feststellen können. Wir haben zum Beispiel in Römer 16, Vers 10 die Versammlung im Haus des Aristobulus. Dann haben wir in Römer 16, Vers 11 die Versammlung im Haus des Narzissus. Dann in Römer 16, Vers 14 die Versammlung um Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas und Hermas. Und dann haben wir noch in Römer 16, Vers 15 die Versammlung um Philogus, Julias, Nerus und seine Schwester und Olympas. Also dieser Brief ist, wenn wir die Heiligen in Rom alle erreichen wollen, mindestens in diesen 5 Versammlungen verlesen worden. Ja? Das sind die Empfänger, die wir da in Rom haben. Dann denke ich, ist als nächstes wichtig, um das richtig einsortieren zu können, was ist denn das Thema des Briefes? Ja, also wir kennen jetzt den Verfasser, wir kennen die Empfänger und jetzt müssen wir das Thema des Briefes irgendwie erfassen. Und das als Thema des Briefes schlage ich eigentlich immer vor, die ersten Verse zu nehmen und ganz einfach die Klammern, die wir in diesen Versen sehen, einfach mal wegzulassen. Brauchst du noch was, Ursula? Also Thema des Briefes ist, wenn wir die Klammertexte weglassen, ganz einfach das Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist einfach die Botschaft, die wir aus den ersten 4 Versen zusammenfassen. Das könnten wir sozusagen als Überschrift oben drüber schreiben. Und in diesem Brief wird uns tatsächlich alles das geschildert, was wir dadurch, dass der Jesus Mensch geworden ist und auf Golgatha gelitten hat und wieder auferstanden ist, was Menschen dadurch zuteil werden kann. Dann kann man neben diesem Thema um diesen Brief einen Rahmen setzen. Wir haben einen Ausdruck, der kommt in der Bibel überhaupt nur 2-mal vor und beide Male kommt er im Römerbrief vor. Und zwar, wie ihr in dem Skript seht, in Römer 1, Vers 5 und in Römer 16, Vers 26. Und da geht es um Glaubensgehorsam. Römer 1, Vers 5 sagt, durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen. Also, Gnade und Apostelamt, sind gegeben worden, damit alle Nationen wirklich glauben, damit ihnen die Botschaft mitgeteilt wird, die Gott für die Menschen hat, und damit die Menschen dieser Botschaft gehorchen. Und Kapitel 16, Vers 26 betont dann ziemlich am Schluss genau diesen Aspekt noch einmal. Ich lese mal ab Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Also das war vorher unbekannt. Jetzt ist es aber geoffenbart worden, darum fährt Vers 26 fort, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Also auch hier wieder ganz deutlich dieses Ziel: Gott offenbart eine Botschaft und jetzt du, Empfänger der Botschaft, du sollst dieser Botschaft gehorchen, ja? Sollst dieser Botschaft durch Gehorsam entsprechen. Ich übertrage das mal wieder auf den, mit dem ich da am Donnerstagabend gesprochen habe. Gott verlangt nicht von mir, dass ich für meine Sünden bezahle. Das kann ich überhaupt nicht. Was Gott ganz einfach verlangt, ist, dass ich gehorche, dass ich glaube, dass ich ganz einfach zum Ausdruck bringe, dass Gott in seinen Forderungen mir gegenüber gerecht ist, wenn er Glauben verlangt. Ich kann nicht bezahlen. Keiner kann bezahlen. Es gab nur einen einzigen, der bezahlen konnte. Das ist der Herr Jesus Christus. Darum Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Ja? Dann wird weiter verdeutlicht, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. In Römer 1, Vers 16. Da wird gesagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also, Gottes Gerechtigkeit ist in dem Evangelium geoffenbart worden. Und tatsächlich ist das Ziel, das steht jetzt nicht im Skript, müsst ihr euch vielleicht dazu schreiben, Römer 4, Vers 13, übrigens ein einmaliger Begriff in der Bibel, der kommt nur da vor. Ich lese Römer 4, ab Vers 13, denn nicht durch Gesetz wurde dem Abraham oder seinen Nachkommen oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Dieser Begriff ist einmalig in der Bibel. Wenn ihr in irgendeinem Bibelprogramm das Wort eingibt, kriegt ihr nur diesen einen Treffer. Glaubensgerechtigkeit findet ihr nur Römer 4, Vers 13. Also das ist das Ziel für jeden Menschen, nicht eine Gerechtigkeit, die ich mir selber aufrichte, das werden wir später auch in Römer 10 finden, dass man sich nicht seine eigene Gerechtigkeit aufrechnen kann. Nicht, dass ich für meine Schuld selber bezahlen könnte, sondern ganz einfach der Punkt: Glaube, und aufgrund von Glauben werde ich gerechtfertigt, wie wir gleich noch sehen werden. Und nur durch Glaubensgerechtigkeit kann ein Mensch in Ewigkeit vor Gott bestehen. Eine andere Grundlage gibt es nach der Bibel nicht. Es ist aber nicht nur Gottes Kraft, das Evangelium. Es ist auch nicht nur Gottes Gerechtigkeit in dem Evangelium geoffenbart, sondern in dem Evangelium, wenn wir weiterlesen ab Vers 18, ist auch Gottes Zorn geoffenbart. Römer 1, Vers 18 sagt, denn der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also Gott will den Menschen zu Glaubensgerechtigkeit führen. Die Alternative ist Gottlosigkeit, und Gottlosigkeit bedeutet Ungerechtigkeit. Wenn ich ohne Gott lebe, dann oder gottlos lebe, dann frage ich nicht nach den Ansprüchen, die Gott hat. Ja? Nimm diesen Bekannten, mit dem ich da am Donnerstag gesprochen habe, der sagt ganz einfach zu mir, finde ich doch ungerecht, dass Jesus für mich gelitten hat. Damit sagt er eigentlich, ich mache Gott zum Lügner. Ja? In der Bibel steht, der musste für dich leiden, sonst kannst du nicht gerettet werden, sagt er, da ist Gott ungerecht. Damit geht er dem Gericht entgegen. Ja? Ich habe ihm das auch gesagt, hat mich am Donnerstagabend meinen 10.000 Meter Lauf gekostet, weil ich ein bisschen länger mit dem reden musste. Er macht Gott zum Lügner. Ja, wenn ich der Bibel nicht glaube, mache ich Gott zum Lügner. Und dann bin ich halt durch Gottlosigkeit und durch Ungerechtigkeit gekennzeichnet. Darum ist Gottes Zorn geoffenbart. Und ich nehme das jetzt schon mal vorweg, der Jesus ist am Kreuz, gerade in den 3 Stunden der Finsternis, in den Zorn Gottes hineingegangen. Ja? Dann musste der Jesus klagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist der einzige Mensch gewesen, der über 3 Stunden von Gott verlassen war und der nicht gestorben ist. Ja? Das konnte kein anderer aushalten, konnte nur er ertragen. Und wenn ich dieses stellvertretende Gericht an ihm nicht für mich in Anspruch nehme, dann komme ich selber da bei diesem Tod aus. Ja? Komme ich selber unter den Zorn Gottes, komme ich selber in die Gottesferne und zumindest ich jetzt nicht ausgehalten. Ja? Und ich glaube nicht, dass irgendeiner das aushalten wird. Das bedeutet, wenn wir so Lukas 16 lesen, ewige Einsamkeit. Ja? Da findet keine Gemeinschaft mehr statt. Da ist man alleine und da ist man in ewiger Qual. Und da ist man an dem Ort, da guckt Gott nicht mehr hin. Ja? Die Alternative ist, in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein. Andere Lösung gibt es nicht. Also Gottes Zorn ist in dem Evangelium ganz deutlich geoffenbart. Und wir werden gleich auch sehen, nach dem Evangelium findet auch Gericht statt. Viele von euch werden sich daran erinnern, dass ich vor ein paar Tagen diese Frage gestellt habe, ist ein Evangelium wirklich gute Botschaft? Ja? Entschuldigung, am Anfang empfindet der natürliche Mensch diese Botschaft gar nicht als gut. Natürlich dürfen wir eine Lösung anbieten. Gar keine Frage. Aber Gottes Zorn und auch Gericht Gottes gehört zu dem Evangelium. Ich fasse mal voraus zu Kapitel 2, Vers 16, glaube ich. Ja, da wird nämlich gesagt, Kapitel 2, Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen richten wird, nach meinem Evangelium und durch wen? Durch Jesus Christus. Der da in den Zorn Gottes gekommen ist, dem hat Gott alles übergeben. Gestern haben wir gesehen, dass in Hebräer 2 er derjenige ist, dessen Füßen alles unterworfen wird. Nach Apostelgeschichte 17, wo wir den Bußbefehl an alle Menschen haben, ist ihm das Gericht übergeben und die Menschen werden stehen vor einem Mann. Ihr erinnert euch daran, dass ich gestern Abend gesagt habe, dass viele behaupten, naja, mit dem lieben Gott würden sie schon klarkommen. Stimmt, glaube ich auch. Aber die Menschen treffen den lieben Gott gar nicht. Die treffen den Mann von Golgatha. Gericht findet statt durch den, der da gelitten hat und der dann abgelehnt wurde. Also, das Evangelium ist Gottes Kraft, in dem Evangelium ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart, aber in dem Evangelium ist auch Gottes Zorn geoffenbart. Warum ist denn Gott zornig? Warum ist Gott zornig? Gott ist zornig, weil alle Menschen sich überhaupt nicht um Gott gekümmert haben. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar die Regeln, die Gott ihnen gegeben hat, und ich habe gerade das Gewissen noch übersprungen, da kommen wir nochmal hin zurück, zu dem guten Gewissen, das der Apostel Paulus hatte, obwohl er völlig falsch handelte. Die Menschen haben sich nicht um Gott gekümmert. Gott hat in den Menschen von Natur aus ein Empfinden gegeben, was gut und was richtig ist. Und ich will mal lesen, Römer 1, Vers 28, das macht so die Handlungsweise des natürlichen Menschen ganz deutlich. Und ich nehme schon mal vorweg, da haben wir Humanismus pur. Ja? Römer 1, Vers 28, und weil sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Und dann können wir vorher noch lesen, Vers 26, deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande treiben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrungen an sich selbst empfingen. Was hier ausgedrückt wird, ist Folgendes. Der Mensch hat von Natur aus durch sein Gewissen, so wie Gott ihn geschaffen hat, Empfindungen für das, was Gott will. Wenn wir mit einem Menschen, der eine gewisse Ethik hat, sprechen, dann kann man sich zum Beispiel mit dem von den 10 Geboten auf 9 Gebote einigen, dass das gute Lebensregeln sind. Ja? Einzige Gebot, wo der nicht natürlicherweise drauf kommt, ist das Sabbatgebot. Aber alle anderen Gebote, dass man nicht die Ehe brechen soll, dass man seines nächsten Frau nicht begehren soll, dass man nicht stehlen soll, dass man einander lieben soll, etc. pp., da kommt der natürliche Mensch irgendwo schon drauf. Gar nicht so verwunderlich. Also das, was Gott eigentlich ausmacht, hat der Mensch von Natur aus in Erkenntnis. Und jetzt sagt der Mensch, ich finde das aber nicht gut. Warum der das nicht gut findet, ist auch eine ganz einfache Geschichte. Denn sein täglicher Lebensablauf, der verurteilt ihn ja permanent. Ich werde ja meinen eigenen Regeln nicht gerecht. Und dann verändert sich Gewissen. Ich komme gleich noch zu Gewissen. Und dann verwirft es der Mensch, Gott in Erkenntnis zu haben. Nämlich Gott in seinen Gedanken als seine Lebensregel zu haben. Weil Menschen es verwerfen, Gott in Erkenntnis zu haben, gibt Gott ihnen einen verworfenen Sinn. Eigentlich haben wir hier so ein Wortspiel. Wir haben hier in Westeuropa diesen Vorgang, nämlich es zu verwerfen, Gott in Erkenntnis zu haben, ganz praktisch in der Renaissance mitgemacht. Renaissance beginnt ungefähr 1453 nach dem Fall von Konstantinopel. Als Konstantinopel gefallen ist und damit Ostrom, eigentlich das Oströmische Reich, aufhört zu bestehen, da sind eine ganze Menge von Gelehrten aus dem alten Byzanz oder Konstantinopel über Griechenland nach Rom gekommen, in die Lombardei. Und dann haben die sich überlegt, wie kann es denn sein, dass wir plötzlich gegen den Islam verlieren, dass wir diesen Krieg verlieren. Muss da irgendein Fehler dieser ganzen Geschichte zugrunde liegen? Und dann haben damals die Gelehrten, speziell in der Lombardei, so im Raum Florenz, das könnt ihr heute noch an den Kunstwerken, die da haben, nachvollziehen. Ich bin zweimal da gewesen, ist sehr beeindruckend. Und übrigens zieht sich diese Kunstschiene bis hoch nach Schwerin, ja, über Wien bis nach Schwerin. Und Prag, da könnt ihr die überall finden. Die Kunst ist Ausdruck dieses humanistischen Denkens. Da haben die Menschen damals gesagt, wir denken falsch. Wir haben im Mittelpunkt all unserer Überlegungen immer Gott. Wir denken theozentrisch. Und da liegt der Fehler drin. Wir müssen anthroposophisch denken, nämlich den Menschen in den Mittelpunkt unserer Gedanken stellen. In dem Augenblick hat tatsächlich die Menschheit in Westeuropa es verworfen, Gott in Erkenntnis zu haben. Und dann haben sie gedacht, genauso wie die alten Griechen gedacht haben. Und wenn ihr heute über Rom, Florenz, Wien, Prag bis nach Schwerin geht, was findet ihr da? Antike Kunst, ja? Ist genau wie im alten Griechenland. Kommt auch darin zum Ausdruck. Es findet eine völlige Veränderung des Denkens damals statt. Wenn wir zum Beispiel solche Leute nehmen wie Michelangelo oder Leonardo da Vinci, die sind ohne die Veränderung dieses Denkens gar nicht möglich. Denn vorher hat es zum Beispiel in Westeuropa, weil man so gedacht hat, nur zweidimensionale Malerei gegeben. Könnt ihr gucken, in Kirchen, sonst wo, nur zweidimensionale Malerei. Jetzt wird plötzlich das Denken verändert. Man will in der Kunst, die man zum Ausdruck bringt, den Menschen begeistern, den man ansprechen will, und plötzlich hast du dreidimensionale Malerei. Ja, glaubst du denn wirklich, die hätten vorher nicht dreidimensional malen können, wenn sie es gewollt hätten? Dieses veränderte Denken bringt auch eine veränderte Kunstform hervor. Und die ist sinnlich, fleischlich. Ja? In der Folge kommt es dann auch zu einer Veränderung der Moral. Ja? Genau das, was wir hier in Römer 1 beschrieben haben. Und die Menschen zu der Zeit, als der Apostel Paulus den Brief geschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist, die haben genau so gedacht, wie in Westeuropa ab 1460, 80 ungefähr gedacht wird. Und wie dieses Gedankengut dann durch ganz Westeuropa durchgeht. Wenn wir uns heute einen Grund suchen, warum das angeblich christliche Abendland so christuslos ist, liegt der Grund in dem veränderten Denken. Ihr könnt dann sehen, in Vers 32, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht alleine ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Also einer stachelt den anderen an. Das hat zu einer unheimlichen Verrohung und Entartung der Sitten geführt. Ja? Und wenn der Apostel Paulus hier inspiriert durch den Heiligen Geist das schon schreiben kann, dann haben wir nach meiner Überzeugung in dem ersten Teil so die Akademie von Platon vor uns. Ja? Der ist auch, die Akademie von Platon ist auch durch ein solches sinnlich-sittliches Denken geprägt. Und das hat tatsächlich Auswüchse angenommen, dass selbst Menschen, die da drumherum gelebt haben, gesagt haben, also so geht das nicht weiter. Darum finden wir plötzlich in Kapitel 2 jemanden, der stimmt den Aussagen des Apostel Paulus völlig zu und tut das Gleiche. Das ist interessant, ne? Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Was haben die denn gemacht? Also auf der einen Seite haben wir hier jetzt jemanden vor uns, der sagt, also Paulus, mit dem Urteil, was du jetzt hier hingeschrieben hast, gehe ich völlig d'accord, bin ich völlig einverstanden. Und doch sagt der Geist Gottes hier, hör mal, du stimmst zwar dem Urteil zu, aber du tust dasselbe. Nach meiner Überzeugung Epikur, ja, der prinzipiell eigentlich genauso weitergelebt hat, der hat nur eine einzige zusätzliche Regel aufgestellt gegenüber Platon. Der hat nämlich gesagt, da, wo die Freiheit, wo meine Freiheit die Freiheit eines anderen begrenzt, da ist die Grenze meiner Freiheit. Ja? So ein Lebensmotto kennen wir heute auch. Ne? Solange wie ich dir nicht wehtue, darf ich leben, wie ich will. Und wenn wir beide uns einig sind, dass wir so leben wollen, dann können wir die ungöttlichsten Dinge machen, dann habe ich ja deine Freiheit nicht verletzt und du meine nicht. Er sagt dann hier in Vers 3, denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich irgendeine zusätzliche Ethik aufbaue, werde ich nicht für Gott akzeptabler, weil grundsätzlich frage ich auch nach den Gedanken Gottes nicht. Ja? Ich mache vielleicht menschliches Zusammenleben etwas angenehmer. Aber grundsätzlich ist die Richtung keine andere, in die die ganze Geschichte marschiert. Also der Mensch von Natur aus fragt nicht nach Gott. Das habe ich dann hier auch so dargestellt in dem Skript. Von Natur stehen alle Menschen ohne Ausnahme unter dem Zorn Gottes und unter dem Urteil und dem Gericht. Gott bietet jedem Glaubenden an den Herrn Jesus Rechtfertigung, Gerechtigkeit, Kindschaft, Sohnschaft, allen Menschen ohne Ausnahme an. Das ist das Angebot Gottes. Ja? Zunächst mal möchte Gott jeden Sünder rechtfertigen. Und das ist jetzt nicht nur etwas, was Gott so willkürlich will. Ja? So wie ich gerne immer wollte, dass meine Kinder gehorsam sind und mich nicht blamieren. Ja? Sondern was Gott ganz einfach möchte, ist, dass Menschen in seiner Gegenwart bestehen können, dass Menschen in seiner Gegenwart zu Hause sein können. Wenn ein Mensch ungerechtfertigt in die Gegenwart Gottes käme, der würde sofort sterben. Das geht gar nicht anders, weil das Gericht müsste ja ausgeübt werden. Und B, der würde sich da auch gar nicht wohlfühlen. Der weiß ja, dass er da nicht hingehört. Ich habe häufig ja schon Menschen getroffen, die haben mir gesagt, naja, mir reicht so ein Platz hinter der Tür. Ja, so als wenn die Himmelstür mal so einen Spalt aufgeht und dann zack, rutsche ich da eben rein. Den Platz gibt es nicht. Entweder gehöre ich dahin und ich bin da zu Hause oder ich komme nie da an. So, weil alle Menschen Gott verworfen haben, hat Gott ihnen, weil alle Menschen es verworfen haben, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott ihnen auch einen verworfenen Sinn gegeben. Menschen wollten Gott nicht lieben und verstehen, darum haben sie jetzt einen verworfenen Sinn. Dann haben wir hier weiter festgehalten, die Perversion geht so weit, dass Menschen durch Ethik versuchen, die Folgen zu mildern. Ethik führt aber nicht zu Buße und Umkehr zu Gott. Die Heiden, egal ob durch entartete Perversion oder besänftigende Ethik gekennzeichnet, werden nach dem Evangelium gerichtet, haben wir vorhin schon vorgelesen, da sie durch ihr eigenes Gewissen angeklagt werden. Das ist ein Vers vor dem Gericht in Römer 2, Vers 15. Da steht nämlich, solche, die das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, wobei ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Ich habe ganz bewusst zu Anfang diese Stelle noch vorgelesen aus Apostelgeschichte 23, wo der Apostel Paulus sagt, dass er alle Zeit mit gutem Gewissen gelebt hat. Gutes Gewissen an und für sich bedeutet nur, dass mein Gewissen mir nicht sagt, du lebst entgegen der Regeln, die du gelernt hast. Gutes Gewissen in sich ist nicht absolut gut. Wie Gewissen wirkt, können wir, denke ich, eigentlich am besten sehen bei Adam und Eva. Obwohl, haben wir auch im Forum drüber gesprochen und uns ausgetauscht, es den Begriff Gewissen im Alten Testament nicht gibt, weil nämlich ganz einfach das Hebräische keinen Ausdruck dafür hat. Aber wenn Adam und Eva plötzlich gesündigt haben, sich verstecken und sich Schürzen machen, und wenn sie erkennen, dass sie nackt sind, wir können auch sagen, erkennen, dass sie gesündigt haben, ist das eindeutig das Ergebnis der Wirkung des Gewissens. Ja? Ihr Gewissen hat sie ganz klar angeklagt. Und bei dem Apostel Paulus dieser krasse Gegensatz, der ja zu den Füßen Gamaliels gelernt hat, sein Gewissen hat ihn nicht angeklagt. Der hat die Kinder Gottes umgebracht, ins Gefängnis geworfen, Gewissen klagt ihn nicht an. Das zeigt uns, dass unser Gewissen am Wort Gottes geeicht sein muss. Techniker sprechen auch davon, es muss kalibriert werden, ja, damit es überhaupt richtig anzeigt. Ich war vor einer Woche war ich auf einer Wortbetrachtung, da hat dann ein Bruder gesagt, wir sprachen auch über Gewissen, dass es Messgeräte gibt, die müssen vor jeder Messung kalibriert werden. Und er hat das auf unser Gewissen übertragen und hat gesagt, eigentlich muss unser Gewissen permanent kalibriert werden. Und das Wort Gottes ist der Maßstab. Ja. Wisst ihr, ich denke immer mit Erschrecken an solche Leute wie diesen Peter, mit dem ich da am Donnerstagabend gesprochen habe. Der hat einen völlig anderen Wertmaßstab. Ja. Den klagt sein Gewissen auch nicht an. Das ist überhaupt kein Thema. Aber der schießt am Ziel vorbei. Gottes Zorn gilt auch für Juden. Also, wir haben jetzt Menschen, die einfach frei ihren Trieben leben. wir haben da mal Platon oben drüber geschrieben. Wir haben gleichzeitig Menschen, die eine gewisse Ethik haben. Da haben wir mal Epikur drüber geschrieben. Ihr könnt da auch andere Namen drüber schreiben. Und jetzt haben wir noch eine weitere Gruppe, das sind die Juden. Die haben ja jetzt von Gott ein Gesetz bekommen und so weiter und so fort. Kommen die denn am Ziel an? Auch diese Gruppe muss natürlich behandelt werden. Auch für die Juden gibt es keine Rechtfertigung aus dem Gesetz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den werden wir gleich auch noch genauer sehen. Auch die Juden trifft der gerechte Zorn Gottes. Und dann habe ich hier zwei Bibelstellen in dem Skript aufgeführt, die deutlich machen, dass die Juden, obwohl sie all diese Informationen von Gott bekommen haben, ganz genauso gehandelt haben. Ja? Amos 2, Vers 4 und 5 macht ganz deutlich, der Jude hat es auch verworfen, Gott in Erkenntnis zu haben. Amos 2, Vers 4 und 5. So spricht der Herr: Wegen drei Freveltaten von Juda und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen. Weil sie das Gesetz des Herrn verworfen und seine Satzungen nicht bewahrt haben und ihre Lügen sie verführten, denen ihre Väter nachgewandelt sind, so werde ich euch Feuer senden nach Jerusalem. Und es wird die Paläste nach Juda und es wird die Paläste Jerusalems verzehren. Also was haben wir jetzt hier bei dem Juden? Ich habe ja vorhin gesagt, der natürliche Mensch kann eigentlich bei als Lebensregel mehr oder weniger bei dem Gesetz vom Sinai auskommen. Wird er auch auskommen. Also selbst unsere heutigen Gesetze versuchen noch irgendwo in dem Rahmen menschliches Zusammenleben zu regeln. Und jetzt hat der Jude genau diese Regeln von Gott bekommen. Der hat die sich ja nicht selber ausgedacht, sondern die sind ja sogar in Stein gemeißelt gewesen. Ja, Mose ist ja mit den Gesetzestafeln vom Sinai runtergekommen. Und da hatte Gott selber drauf geschrieben. Und auch der hat sich gar nicht für diese Dinge interessiert, die da auf den Tafeln draufstehen. Ja, die Geschichte des Volkes Israels ist voll davon. Und wenn Gott hier in Amos ganz einfach sagt, sie haben das Gesetz des Herrn verworfen, dann ist das eigentlich genau der gleiche Vorgang wie bei den Griechen, die eigentlich aufgrund ihres Gewissens weitgehend wussten, wie Gott wollte, dass ein Mensch lebt, und die auch gesagt haben, wollen wir nicht. Ja? Die hatten halt verworfen, Gott in Erkenntnis zu haben, und die Juden haben es sogar in Stein geschrieben gehabt und haben es auch verworfen. Also der Vorgang ist überhaupt kein anderer. Menschen handeln von Natur aus immer gleich, egal in welcher Form Gott sich ihnen offenbart. Dann haben wir hier zusätzlich noch Hosea 5, Vers 4. Und Hosea 5, Vers 4 macht deutlich, dass auch da wieder das Ergebnis genauso ist, wie es in Römer 1 von den Nationen beschrieben wird. In Hosea 5, Vers 4 wird gesagt, ihre Handlungen gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren, denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Inneren und den Herrn kennen sie nicht. Das betrifft die Juden als das irdische Volk Gottes. Also immer das Ergebnis, die normalen Beziehungen, die Gott gegeben hat, in denen ein Mensch leben soll, die werden zerstört. Man meint, seine Erfüllung finden zu können, indem man die normalen Beziehungen, die Gott gegeben hat, einfach verändert. Führt zu einem unheimlich großen Frust. Kann ich inzwischen mit 55 Jahren ganz locker sagen, dass niemand seine endgültige Befriedigung darin findet, wenn er diese Beziehungen zerstört. Aber das läuft halt immer weiter, ja. Wenn ich nie eine Alternative angeboten kriege, dann spitzt sich das immer mehr zu. Das steigert sich immer mehr. Ich suche immer mehr den letzten Kick. Das ist eigentlich das, was man heute so ganz deutlich sehen kann. Und je mehr Menschen in ihrem Gewissen, in den Reaktionen ihres Gewissens verändert sind, desto mehr geben die auch zu, dass sie in dieser Beziehung völlig verrückt leben. Ja? Das könnt ihr wahrscheinlich hier in der Schweiz sehen, aber auch bei uns in Deutschland sieht man durchaus, dass Leute, die in einer gewissen Öffentlichkeit stehen, überhaupt kein Geheimnis mehr daraus machen, dass sie relativ rücksichtslos in Bezug auf die Beziehungen leben, die Gott gegeben hat. Ja? Sprechen schon ganz offen von Lebensabschnittsgefährten oder Gefährtin. Also das haben wir in Hosea und in Amos bei den Juden, ganz genauso wie man das bei den Heiden gefunden hat. Bei den Heiden könnte man vielleicht menschlich ja noch ein gewisses Verständnis dafür haben, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Ja? Der Jude steht mehr unter Verantwortung, denke ich, ganz klar, weil dieses Gesetz ihnen gegeben ist. Aber im Ergebnis ist es nichts anderes als bei den Heiden. So, dann sehen wir, Gottes Zorn wird über die Sünde ganz einfach zum Ausdruck gebracht. Römer 2 ab Vers 17 sagt dann, wenn du aber Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und das Vorzüglichere unterscheidest, da du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Form der Erkenntnis und der Wahrheit in dem Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst und so weiter und so fort. Also im Ergebnis original das Gleiche. Die Juden sind nicht plötzlich besser dran, persönlich in ihrer Stellung vor Gott, nur weil sie das Gesetz bekommen haben. Dieser Gedanke zieht sich durch bis Römer 3, Vers 20. Ja? Da wird dann gesagt, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also wenn ich Gesetz wirklich in meinem Leben anwende, dann sagt Galater 3 sogar, dann komme ich selber unter den Fluch. Ja? Durch Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Und wir haben gestern Abend gesehen aus dem 1. Timotheusbrief, dass das Gesetz sich gerade an Gottlose richtet. Ja? Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und dann habe ich euch hier 1. Timotheus 1, Vers 8 bis 11 auch aufgeführt, wo dann ganz deutlich gesagt wird, an wen sich das Gesetz richtet. Also jetzt haben wir alle Arten von Gruppen vor uns gehabt. Wir hatten die Heiden ohne Ethik, wir hatten die Heiden mit Ethik, wir hatten die Juden mit Gesetz. Und da ist kein Gerechter. Da ist auch nicht einer. Ja? Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, da ist auch nicht einer, sagt Römer 3, Vers 10 bis 12. Nicht einer. Nicht einer kann vor Gott bestehen. Und jetzt? Jetzt haben wir Römer 3, Vers 21, ja? Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist das einzige Heilmittel. Das ist die erste Grundlage, auf die ein Mensch kommen muss. Nämlich durch Gnade, die durch Glauben wirkt, gerechtfertigt zu werden. Wir haben vorhin daran gedacht, dass Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit den Menschen von Natur aus kennzeichnet. Und der Mensch von Natur aus kann nicht vor Gott bestehen. Unmöglich. Vor Gott bestehen kann alleine ein Gerechter. Und ich kann mir nicht irgendeine Gerechtigkeit holen. Es reicht nicht, wenn ich mich selber als gerecht definiere. Wir haben bei dem Apostel Paulus gesehen, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, untadelig gefunden. Aber aufgrund der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, geht er trotzdem ewig verloren. Ja? Er muss nicht gleichzeitig sagen, von allen Sündern bin ich der Erste. Was ein Mensch braucht, ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Ich kann nichts dazu tun. Du kannst nichts dazu tun. Wisst ihr, mein Gesprächspartner Peter, der wollte ja selber bezahlen. Ging nicht. Geht nicht. Es musste ein anderer kommen, der für mich bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich den Vers in dem Skript habe, aber ich will ihn trotzdem jetzt mal lesen, aus 1. Timotheus 2. Ab Vers 3. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Heiland kann ich auch übersetzen mit Retter. Dies ist wohl und angenehm vor unserem Retter Gott. Gott wollte sich in dem Charakter als Heiland und als Retter offenbaren. Der will, dass alle Menschen errettet werden. Das entspricht dem Wesen Gottes, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Also es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel ist voll von Zeugnissen davon, dass es allein durch den Herrn Jesus und durch sein Werk auf Golgatha geht. Durch den Glauben an seinen Namen, durch den Glauben an sein Blut. Dann wird uns hier im Weiteren des Römerbriefes noch deutlich gemacht, dass der Ruhm ausgeschlossen ist, weil nämlich diese Rechtfertigung, diese Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes nicht aus Werken ist. Wenn ich mir die auf irgendeine Art und Weise erarbeiten könnte, dann könnte ich mich dessen rühmen. Ja? In dieser Welt haben Menschen immer wieder die Tendenz, sich dessen zu rühmen, was sie sich erarbeitet haben. Wenn ich im Geschäftsleben versuche, einen Auftrag zu bekommen, dann stelle ich meinen potenziellen Kunden vor, was ich doch für ein toller Berater bin. Ja? Ich rühme mich dessen, was ich an Zertifikaten habe. Aber wenn ich vor Gott stehe, habe ich nichts zum Rühmen. Gar nichts. Da konnte ich nichts dazu beitragen. Wir haben in Römer 4, Vers 4, dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Also wenn jemand ein Werk bringen will, wenn sich jemand wirklich auf die Grundlage stellt und sagt, ich will das selber vollbringen, damit ich vor Gott bestehen kann, dann muss das, was er tut, seiner Schuldigkeit entsprechen. Das ist eine unheimlich hohe Messlatte, ja? Denn die Schuldigkeit erfordert, dass reines, heiliges und gerechtes Blut Sühnung vor Gott tut. Denn die Schuldigkeit bemisst Gott. Die kann ich nicht selber definieren. Ich komme wieder zurück zu diesem Peter da, mit dem ich gesprochen habe. Der ist geschieden, zweite Mal verheiratet. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwie eine Beziehung zu Frauen hatte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du lebst im Ehebruch. Er hatte gesagt, es ist kein Ehebruch. Ich habe gesagt, warum nicht? Er sagte, vor Gott war er ja noch nie verheiratet. Und damit wollte er zum Ausdruck bringen, er hat nie kirchlich geheiratet. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn das stimmt, was du gesagt hast, dann lebst du in Hurerei. Also eins von beiden ist jetzt hier nun mal Fakt. Er hat gesagt, es ist keine Hurerei. Hier habe ich gesagt, warum ist keine Hurerei? Du hast eine Frau gehabt, jetzt hast du eine andere Frau, ist Hurerei, sagt die Bibel ganz deutlich. Und wenn du meinst, dass du vor Gott nicht verheiratet warst, dann ist halt Hurerei. Nein, hat er gesagt, Hurerei ist was anderes. Hurerei ist dann, wenn ich jeden Tag eine andere habe. Nicht mal so ab und zu, ja. Kann ich ja nichts für, wenn die Liebe plötzlich aufhört und die dann anders anfängt. Der hat sich seinen eigenen Maßstab gemacht. Ja? Und so haben viele Menschen so eine Tendenz, den eigenen Maßstab zu machen. Hier wird aber ganz deutlich gesagt, dass nämlich dem, der wirkt, der Lohn nicht nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit zugerechnet wird. Gott braucht ein gerechtes Sühnemittel. Dem aber, der nicht wirkt, das ist jetzt der Gegensatz, dem aber, der nicht wirkt, in Vers 5, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also das Einzige, was ich machen konnte, war ganz einfach Gott zu glauben, ja. Ich musste einfach an den Punkt auskommen, an dem ich sagen muss, ich kann gar nichts tun. Ja? Wenn wir gleich nach Römer 7 kommen, dann werde ich immer daran erinnert, dass ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Und im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen von euch, kann ich euch gar nicht sagen, wann ich mich bekehrt habe. Ja? Geht nicht. Kann ich euch nicht nennen, den Zeitpunkt. Ich kann euch nur sagen, dass ich den Zustand von Römer 7 über einen langen, langen Zeitraum erlebt habe. Ganz persönlich, weil ich ganz einfach gemerkt habe, ich kann selber nichts tun, aber immer wieder habe ich auf mich selber geblickt und ich weiß nicht, ob ich mich 200 Mal oder noch öfter in Buße vor dem Herrn niedergeworfen habe. Natürlich habe ich mich nur einmal bekehrt, das ist mir schon vollkommen klar. Ja? Ich wusste, ich konnte nichts tun, aber die Veränderung, die ist ganz einfach in meinem Leben nicht eingetreten. Und das hat mich immer und immer wieder niedergeworfen, bis ich ganz einfach gesehen habe, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Wenn ich auf mein Leben geguckt habe, war gottlos. Konnte einfach vor Gott nicht bestehen. Ja, aber ich musste an den glauben, der den Gottlosen rechtfertigt. Das ist Gott, der Jesus hatte die Sühnung für meine Sünden gestellt. Wir haben gerade in 1. Timotheus gesehen, er hat das Lösegeld gegeben für alle. Dem wirkt sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also nicht wirken wollen ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Dann kommen wir bei Gottes Gerechtigkeit aus. Dann haben wir im weiteren Verlauf, dass Abraham derjenige ist, das wird uns jetzt hier im Römerbrief vorgestellt, und jetzt kommen wir in Kapitel 4 zu diesem gewaltigen Block, worin wird derjenige, der an Gott glaubt und der in dieser Form glaubt, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Dazu muss ich natürlich anerkennen, dass ich gottlos bin. Wir werden gleich in Römer 5 noch drei weitere Punkte finden, die für uns von Wichtigkeit sind. Dieser wird versetzt in eine Beziehung zu Gott, die auch die Beziehung ist, die Abraham hatte. Wir haben das gestern schon gesehen in Hebräer 6, wo wir uns daran erinnert haben, dass Gott zu Abraham gesprochen hat und dass Gott zusätzlich zu Abraham noch geschworen hat, dass Abraham halt zwei Zeugen hat. Vielleicht lesen wir das nochmal kurz. Hebräer 6, ab Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sprach: Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen das Ende allen Widerspruchs zur Bestätigung, worin Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überreichlicher beweisen wollte, sich mit einem Eid verbürgt hat, damit wir durch zwei unwandelbare Dinge, damit wir, steht hier, durch zwei unwandelbare Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen würde, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben, zu dem Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung. Und jetzt lese ich in Römer 4, Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft fest sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also durch den Glauben komme ich in diese Beziehung, die Abraham zu Gott hatte. Derjenige, der aufgrund des Glaubens gerechtfertigt ist. Und von Abraham wird in 1. Mose schon gesagt: Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Darum wird Abraham der Vater der Glaubenden genannt, weil Abraham als erster dieses Zeugnis erhält, durch Glauben gerechtfertigt worden zu sein. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben hier in Römer 4 Abraham. Wir werden Abraham auch in Römer 11 finden. Ich nehme das schon mal vorweg, damit wir ganz einfach diese Einheit in diesen Kapiteln sehen. Römer 11 ab Vers 16. Wenn aber der Erstling, das ist Christus, heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Und ich nehme jetzt hier mal vorweg, die Wurzel hier in Römer 11 ist wieder Abraham. Wir werden das im Laufe